Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, neben mir der wunderschöne Daniel Raum. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung bei
diesem Thema. Jetzt frech, danke. Und die wunderbezaubernde, so bezaubernd wie ein Zaubertraum, oder wie hast du gerade gesagt? Guten Morgen, Lisa.
Guten Morgen. So schön, hat mich auch noch niemand begrüßt.
Okay. Siehst du mal, so harmonisch bin ich heute drauf. Es liegt aber auch ein bisschen an dem Spiel, was mich ja durchaus verzaubert hat, die letzten Episoden. Wir reden heute über das große Finale von Life is Strange. Wie geht's zu Ende oder weiter oder was passiert mit Max und Chloe? Wir reden natürlich über die fünfte Episode im Speziellen. Das heißt, es wird sehr viel gespoilert. Daher kurz der Hinweis, Life is Strange ist ein tolles Spiel. Solltet ihr unbedingt spielen, hört euch Folge 1 an, aber spielt vorher. Und wir reden en Detail heute über die fünfte Episode. So, das sollte als Vorwarnung reichen, glaube ich. Lisa, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, gerne.
Wir haben uns ja auf Twitter auch schon so ganz kurz darüber geärgert, wäre jetzt zu viel, aber die fünfte Episode hat ja noch länger auf sich warten lassen als die ersten. Wenn du dich zurückerinnerst, als wir in Hamburg waren, haben sie gesagt, ja, so alle 4 bis 6 Wochen sollte eine neue Episode fertig sein. Wir wollen das nicht so machen wie Telltale.
Ja, das hat ja nicht so gut geklappt, nee, würde ich sagen.
Gar nicht.
Wann ist die erste Episode rausgekommen? Wann warst du da? Ist auf jeden Fall schon eine Weile her.
Ja. März oder so, Februar, März oder März? So, ne?
Nicht ganz ein Jahr so, aber es ist auf jeden Fall, es war schon dieses Jahr auf jeden Fall noch,
ja. Ja, aber es war Frühling oder der Winter ist gerade abgeklungen. Es war auf jeden Fall sehr kalt, daran erinnere ich mich. Und ich habe noch, ja, es muss vor März gewesen sein, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in Hamburg gewohnt habe. Ja, das haben sie nicht so gut hingekriegt, würde ich sagen.
Es gibt in Hamburg Jahreszeiten.
Da ist eben, ja, manchmal ich wollte auch gerade sagen.
Gut, Episode 5. Daniel, vielleicht magst du mal anfangen. Wie hattest du denn also was waren deine Erwartungen auf das Finale?
Ich fand's echt schwierig jetzt, beziehungsweise ich war sehr gespannt auf das Finale, weil das Episode 4 mit so einem krassen Cliffhanger ja geendet war. Mhm. Also da war ja wirklich so dieses, wow, krass, wie wollen sie das denn jetzt noch irgendwie zu einem Ende bringen und zu diesem komischen Wirbelsturm, den man ja schon über 4 Episoden vorher immer wieder so als graue Vorausahnung oder so als Vision bei Max gesehen hat. Da wusste man überhaupt nicht, wie soll es denn dazu kommen und wie wollen sie diese ganzen Handlungsstränge irgendwie alle zusammenführen. Und deswegen war ich da schon echt mega gespannt, ob sie das hinbekommen. Und also vielleicht nochmal ganz kurz zum Ende von Episode 4, damit wir das sowohl für uns als auch, glaube ich, für die Hörer nochmal in Erinnerung rufen. Ich glaube, es kann nicht schaden. Max und Chloe finden heraus, dass Nathan, dieser Drogendealer, der Sohn von diesem reichen, ich glaube, das ist der Industrielle oder so, der
genau, Immobilien.
Oder Immobilien, ja, genau. Also dem gehört quasi die Hälfte der Stadt, weil ihm die Fabriken und alles gehören. Und ich glaube, der ist auch irgendwie, tritt fürs Amt des Bürgermeisters an oder sowas. Also halt, der tritt zwar nie in Erscheinung, aber man weiß, dass der irgendwie böse zu sein scheint. Und dem sein Sohn, der dealt eben mit Drogen, aber wird natürlich immer beschützt und kommt immer davon, weil sein Vater ihn natürlich immer beschützt. Und man findet raus, okay, der hat offenbar so ein Darkroom, das ist ja auch der Name der Episode, in dem er Mädchen ja vergewaltigt, weiß man nicht, aber es wird zumindest irgendwie angedeutet, dass das Ganze, also die werden auf jeden Fall da unter Drogen gesetzt und entführt und auch gegen ihren Willen. Ob es dann da zu sexuellen Handlungen kommt, das wird nicht klar gemacht, aber die Fotos, die man dann so sieht, sind, glaube ich, schon eindeutig.
Ich hatte das gar nicht so, also ganz kurz, ich hatte das auch überlegt, ich glaube, es ging mehr um diese so Folterporn-Geschichten, aber ob da wirklich sexuelle Übergriffe waren, ließ
weil
sich
Porn ist ja nicht sexuell.
Nein, Entschuldigung, also Torture-Porn als Genrebegriff, aber ich glaube, es ging eher so um die Angst und so, aber es wird zumindest nicht thematisiert und hat mich aber ein bisschen gewundert, weil dem Spiel hätte ich es auch zugetraut, dass sie ganz klar darüber reden. Also von daher habe ich so das Gefühl, dass das absichtlich nicht erwähnt wird, dass es, weil sonst hätten sie es erwähnt. Weißt du, wie ich meine? Also Deswegen habe ich für mich dann gesagt, okay, der Nathan war kein Vergewaltiger, er hat halt die Mädchen unter Drogen gesetzt.
Also man wusste aber auf jeden Fall, dass das nicht in Ordnung ist, was Nathan da gemacht hat. Dass der auf jeden Fall...
gegen ihren Willen auf jeden Fall,
genau.
So viel ist klar.
Und ich glaube, ich war auch so eine ganze Machtgeschichte, dass die Macht über diese Mädchen ausüben wollen und diese Unschuld der Mädchen einfangen wollen.
Indem sie es halt mit Gewalt. Das war ja der nächste Spoiler, so weit waren wir ja noch gar nicht.
Oh,
nicht
sorry.
Spoiler, Entschuldigung, der nächste Twist. Und zwar kommt man raus, okay, Rachel ist tot, die haben sie dann offenbar da im Wald verscharrt, auf diesem Schrottplatz. Die wurde auch entführt von Nathan und hat dementsprechend das aber nicht überlebt, im Gegensatz zu den anderen Mädchen, die dann eben teilweise sich an nichts erinnern konnten, aber dann nochmal rauskamen. Und dann graben sie da gerade aus und dann taucht nämlich der Mr. Jefferson auf, der Fotolehrer, von dem man ja immer dachte, das wäre einer der Guten noch so ungefähr, der wäre auf der Seite der Mädchen.
Außer Lisa, die fand den schon immer verdächtig, glaube ich.
Ich habe da einen Riecher für.
Und dann kommt nämlich auf einmal raus, Mr. Jefferson ist der böse Drahtzieher und der schießt dann eben auch auf Chloe.
Na, egal.
Was denn?
Ich habe bei Mr. Jefferson habe ich jetzt gerade nur irgendwie ein Ohrwurm gekriegt.
Achso, okay. Und das fand ich eben dann den krassen Twist am Ende nochmal, dass man sich da denkt, boah, krass, also ich hab's nicht gemerkt im Gegensatz zu Lisa. Ich hab mir gedacht, okay, also wie soll der denn jetzt der Böse sein? Und der schießt auf Chloe und man weiß aber nicht, ob sie tot ist, aber sagen wir mal so, das sah schon recht übel aus. Ja. Das heißt, es sah so aus, als ob sie das gut wegstecken könnte und überleben würde. Deswegen habe ich schon damit gerechnet, dass Chloe tot ist. Und das war das Ende von Episode 4 und damit geht's dann mit Episode 5 quasi nahtlos weiter.
Genau. Und man hat ja auch gesehen, dass Max eine Betäubungsspritze in den Nacken gekriegt hat und genau an der Stelle geht's weiter, Lisa.
Genau, weil sie kann ja, die verliert ja die Fähigkeit, dann die Zeit zurückzudrehen und fällt in Ohnmacht und sieht nur, dass Chloe halt zusammenbricht und wacht im nächsten Moment in diesem Darkroom auf, von wo auch die anderen Mädchen hingebracht wurden und ist halt an den Stuhl gefesselt. Nee, Stuhl gefesselt kam später, oder?
Doch. Nee, die liegt da, glaube ich. Ich weiß. Also entweder liegt oder Stuhl, das waren zwei verschiedene Episoden.
Ja. Oder sie ist, ja, auf jeden Fall egal, ist sie gefesselt und kann sich nicht bewegen und kann sich nicht wehren. Und Mr. Jefferson macht halt die Fotos von ihr und erzählt ihr, welches Verhältnis er zu Nathan hat und wie das alles zustande gekommen ist, dass die beiden so eine Art ganz komischen Vater-Sohn-Verhältnis miteinander stehen, weil Nathan ihn so als Vorbild sieht und Mr. Jefferson nutzt den Jungen halt aus, der nutzt halt sein Geld aus, damit er sich diesen Bunker kaufen kann und die Drogen, die er über ihn bekommen hat, um halt diese Fotofantasien, die er hat, zu vollenden.
Ja, so ein bisschen der Dexter-Moment, ja? Ohne jetzt zu viel zu verraten.
Genau.
Aber für mich war das so dieser James-Bond-Moment. Also ich habe die ganze Zeit nur, Jefferson macht dann da diese Fotos und erklärt dir ja alles. Es ist so dieser Erklärbär-Moment, wenn der Bösewicht dem gefesselten James Bond erzählt, was sein Masterplan war. Damit er ihn doch noch im letzten Moment stoppen kann. Das hat mich ein bisschen arg so an diese, wir müssen ganz viel Informationen jetzt unterbringen, warum Jefferson das gemacht hat und die Motive und was mit Nathan. Und das haben die alles da reingepfercht. Es war aber so nicht dieses Show, don't tell, sondern sie haben ganz viel ihn reden lassen und er hat die ganze Zeit nichts anderes gemacht als 50 Mal das gleiche Foto. Wisst ihr, was ich meine? Das fand ich ein bisschen, das war nicht gut gemacht in dem Moment. Er macht immer das gleiche Foto. Ja, genau. Ja, ja. Also es war so, wir müssen jetzt ganz viele Informationen unterbringen. Das fand ich ein bisschen schlecht gemacht. Ja. Aber gut, immerhin wussten wir jetzt, was sein Motiv war und was mit Nathan ist. Und Nathan war auch schon tot an dem Moment.
Genau. Den hatte er ja vorsorglich umgebracht, damit er ihn nicht verrät.
Ja.
Das fand ich aber dann noch, also klar, es war wirklich in dem Moment ein bisschen lange hingedreht und auch dieser, wie du richtig sagst, dieser Moment, wo der Bösewicht sich denkt, ach, jetzt kann ja eh nichts mehr passieren, jetzt kann ich mir nochmal eine Viertelstunde Zeit nehmen und meinen kompletten Plan irgendwie erklären. Gut, klar, das war halt so ein klassischer Kniff, wie man ihn auch irgendwie aus anderen Medienformen kennt, insbesondere aus Filmen dann immer kurz vorm Ende, dass dann der Bösewicht nochmal seinen Plan offenbart. Aber ich fand es schon ganz okay mit dem so, okay, das war sein Protégé mehr oder weniger der Nathan und der wollte da eigentlich denen gar nichts Böses tun, aber es ist dann doch irgendwie da auch eskaliert mit Rachel, die da ja auch von einer Überdosis oder was von diesen Drogen bekommen hat. Und jetzt kam eben auch dazu, dass dieser Darkroom tatsächlich gar nicht unbedingt so einen sexuellen Hintergrund hat, sondern es ging ihm dann eher um dieses Fotomodel-Ding, ja. Dass er halt sagt, ja, wenn die so halb betäubt sind, dann ist es so die wahre Unschuld, die diese Mädchen dann ausstrahlen, weil sie dann nicht Zeit haben zu acten oder sich so zu kandidelt darzustellen, so Selfie-mäßig. Also diese Selfies sind ihm ja ein ganz großes Dorn im Auge. Das kritisiert er ja ständig, weil er sagt, das hat ja nichts mehr mit Fotografie zu tun. Und er macht halt quasi so diese wahre Fotografie, so dieses Capturing the Innocence und sowas.
Genau, und eben so dieser Moment, den Moment einzufangen, wenn die Mädchen dann verstehen, seine Motive, dass sie wohl sterben werden. So, das war, glaube ich, so dieser Psychopathenreiz, den er darin gesehen hat, gell? So dieses Once in a Lifetime Shot,
ja, den er da machen halt kann. Ja. Diese Macht, die er dann über die Menschen hat, hat ihn, glaube ich, auch nochmal dazu getrieben, das zu machen.
Genau. Und das war aber in dem Moment durchaus für einen geschriebenen Bösewicht durchaus eine nachvollziehbare Motivation, wie sie es hingekriegt haben, dass doch er das ist. Ja? Also war dann ganz gut aufgelöst, fand ich auch.
Dann damit war ich auch richtig zufrieden. Ja. Also ich hatte ja nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so draufgesetzt wirkte, weil irgendwie es hat halt in der Story schon Sinn gemacht.
Genau, und warum man auch eben Nathan verdächtigt hat und so, das hat irgendwie funktioniert. Mhm. Ja. Dann kommt so dieser, was man von Life is Strange dann natürlich auch erwartet hat, so, ja, das kann man ja nicht so stehen lassen, wir müssen jetzt doch irgendwie wieder zurück in die Zeit hüpfen. Das Problem ist aber ja, dass man gefesselt war und dann kommt so die wieder ein paar spielerische Sachen, dass man halt, was weiß ich, mit dem Stuhl hin und her ruckelt und bis man es dann eben schafft, ein Foto zu fokussieren, um wieder in die Vergangenheit zu reisen, um was zu ändern. Helft mir kurz, welches Foto war das? Wo reist man zuerst hin? Es war sehr viel Zeitgespringe in der Episode.
Ja, es gibt mehrfache. Also am Anfang ist man tatsächlich gefesselt. Also das weiß ich nämlich deswegen, weil sie da alleine ist, die Max. Und dann reist sie zurück zu dem, sie sieht dann das Foto von sich vor sich liegen und dann reist sie zu dem Moment zurück, wo sie dann mit Mr. Jefferson reden kann. Genau. Und dann reist sie quasi schrittweise zurück. Muss man jetzt auch nicht alles aufdröseln. Nee, genau. Aber quasi der wichtigste Punkt ist der, dass sie dann wirklich bis zum Anfang des Spiels zurückreist. Also dieses erste Selfie, was sie macht, wo sie in der Klasse sitzt bei Mr. Jefferson mit dieser Polaroid-Kamera.
Das findet sie in dem Tagebuch, was Jefferson liegen lässt, gell?
Richtig, genau. Und dann kann sie wirklich bis zum Anfang des Spiels zurückreisen und dann sagt sie sich so, ja Moment, ja geil, jetzt bin ich ja wieder direkt am Anfang. Jetzt kann ich quasi alles richtig machen, weil jetzt weiß ich ja, was meine Entscheidungen bewirken. Ich weiß, was die Leute machen. Ich weiß, wer der Bösewicht ist. Und so nach dem Motto, jetzt kann ich so die beste aller Handlungen für mich zurechtlegen. Und dann schreibt sie eine SMS an den David, wo sie ja weiß, okay, wenn ich dem jetzt den Tipp gebe, den entscheidenden, dann wird er wahrscheinlich den Mr. Jefferson festnehmen und damit ist alles gut.
Genau, und sie schreibt dann eben auch das mit dem Darkroom, weil diese Information hat sie ja, da sind ja dann auch genügend Beweise vorhanden und sie verhindert dadurch eben, dass das überhaupt alles ins Rollen gerät. Und dann denkt man so, ja, super, geil. war ja eigentlich abzusehen, dass sie das irgendwie macht. Und dann auf einmal gibt's einen Zeitsprung und man sieht eben so diese typische Sequenz, wo dann die alten Fotos so Back to the Future-mäßig sich umwandeln in neue Episoden oder Fotos oder neue Situationen. Was immer ein bisschen inkonsequent ist, weil es natürlich nicht wie bei Back to the Future dann irgendwie Leute sich in Bildern auflösen, sondern das sind dann ganz andere Momente. Aber ist quasi so eine Montage, um zu zeigen, okay, das, was passiert ist in der Timeline, ist nicht passiert, sondern das hier ist passiert. Passiert was völlig anderes. Und sie wacht dann, glaube ich, wieder so auf durch diese Zeitsprungreiserei, dass man dann eben sieht, wie Jefferson gefangen genommen wird. Und man sieht noch, wie sie den diesen Preis gewinnt, gell? Dieses Hero.
Everyday
Hero Award, genau. Ja. Und dann sitzt sie im Flugzeug neben dem Schulpräsidenten, richtig?
Genau. Weil Jefferson ist ja festgenommen worden und sie hat den Preis aber gewonnen und da sie da aber von jemand von der Schule begleitet werden muss, fliegt dann eben der Schulleiter mit ihr mit. Und
statt Jefferson, ja. Was ich nie so verstanden habe, warum sie manchmal von alleine hüpft. Das hat das Spiel nie so ganz geschafft zu erklären, gell? Und das ist bei der Episode besonders wichtig. Also warum hüpft sie auf einmal so weit in die Zukunft? Ohne selbstbewusstes zu steuern.
Ach so, genau, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Pferdefuß an der ganzen Sache. Dieses, warum kommt sie manchmal, wenn sie in der Zeit reist, an anderen Orten raus? Ja. Also manchmal bleibt sie an dem gleichen Ort, manchmal kommt sie an einem anderen Ort raus. Manchmal, wenn sie in die Zukunft springt sie dann woanders hin. Also das war halt immer so, das wird nicht erklärt. Man kann halt davon ausgehen, nach dem Motto, sie kann das halt nicht beeinflussen und dementsprechend kommt sie einfach immer irgendwo raus. das ist aber natürlich halt so ein bisschen so eine Lücke in der Erzählung.
Dass nee, das aber es ist eine ganz starke Inkonsequenz, die in dieser Episode mir besonders aufgefallen ist. Kann man natürlich ja, auch so argumentieren, macht natürlich keinen Sinn, vom ersten Schultag bis zu dem Flug jetzt quasi, könnte ja auch sein, dass sie so lange in der Zeitleiste drin bleibt, bis dann halt dieser Moment eintritt. Das wäre so eigentlich das Logischste, aber das macht spielerisch ja keinen Sinn. Also machen sie halt einfach das mit diesen Zeitsprüngen. Aber es ist ja nicht einfach nur ein Cut irgendwie 3 Monate später oder so, sondern nee, sie hüpft ja wieder richtig, wie so ein Zeitreisender.
Ja, vielleicht war es eine relativ unelegante Art und Weise zu zeigen, dass sie dieses Zeitreiseding nicht komplett unter Kontrolle hat und dass es ihr so langsam aus den Fingern rutscht.
Genau, der Eindruck kommt auf jeden Fall rüber, ja. Aber es war eine sehr schöne Episode dann, wie sie da in San Francisco ist, fand ich sehr geil, weil so das vorgezogene Happy End sozusagen, da ist man ja, keine Ahnung, gefühlt nach 10 Minuten kommt ja schon dieses Happy End, gell?
Da war ich super irritiert.
Ja, ich auch.
Ich ging da so beim Spiel so, das ging ja fix. Und gleich kommen die Credits oder was ist hier los?
Und ich hätte auch an deren Stelle hätte ich auch die Credits kurz laufen lassen, um sie dann irgendwie wieder so zu unterbrechen oder irgendwie einen Zeitreise-Effekt zu bringen oder irgendwas. Also die Credits hatte ich echt erwartet an der Stelle.
Written by Hideo Kojima.
Genau. Sie ist dann in San Francisco bei diesem Wettbewerb. Und kommen auch wieder so ein paar ruhigere Momente, wo sie so diese Selbstzweifel wieder hat. Oh krass, jetzt bin ich hier wirklich unter den Künstlern und wow, was für eine Woche. Und puh, und man kann dann auch rumlaufen. Man kann sich die ganz tollen Fotos alle angucken. Das ist übrigens ganz schön, da in dem Museum rumzulaufen. Auch sehr viel Liebe zum Detail wieder. So dieser Wettbewerb, den kann man richtig nachvollziehen, finde ich, wenn man in dem Wettbewerb ist, was da eingereicht worden ist. Da kommen dann Leute auf dich zu und sagen, hey, da bist du ja, du bist doch die von dem und dem Foto. Man kann unten auch noch irgendwie Bilder angucken. Also das fand ich sehr, sehr, sehr schön, diesen kurzen Moment, die Ruhe vor dem Sturm im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Wie fandet ihr denn dieses mit dem, dass man da am Anfang zurückreist? Weil das fand ich halt sowohl von der Erzählung als auch irgendwie vom Gameplay dann eigentlich ja, da kann man jetzt drüber streiten. Ist das schwach, ist das billig oder ist das clever? Weil im Grunde kannst du ja sagen, ja toll, wenn ich in der 5. Episode zum Anfang des Spiels zurückspringe, dann ist ja alles, was ich vorher entschieden habe an Entscheidungen, vollkommen irrelevant, weil du bist ja wieder am Anfang.
Ja.
Ist das clever oder ist das doof?
Ja, da war ich erstmal nur irritiert, weil ich dachte, okay, das kann es ja noch nicht sein. Das Spiel ist nicht nach 10 Minuten rum. Deswegen war ich da so, habe ich mir gedacht, okay, ich warte mal ab, was jetzt kommt. So, also, deswegen habe ich es in dem Moment noch nicht verurteilt.
Ja, also doof fand ich es nicht. Ich fand es eigentlich eine ganz nette Idee, weil klar sind deine Entscheidungen dann in der Zeitsinn irrelevant, weil du sie ja nicht gemacht hast, aber trotzdem haben sie die dich ja an diesen Ort gebracht.
Sonst wüsstest du weißt ja nichts von Mr. Jefferson eben.
Ja. Genau, sonst würdest du ja jetzt gar nicht die Basis haben, um zu reagieren. Also deine Entscheidung und dein Wissen, was du gesammelt hast, ist ja schon von Belang dafür, dass du aber jetzt wieder an den Anfang sprichst. Also die Erzählung ist ja nicht so linear wie die Zeit. Das ist halt immer ein bisschen verwirrt. Das ist das Blöde an Zeitreisengeschichten. Oder das Gute.
Ja, also ja, das stimmt schon, aber trotzdem hat man da halt irgendwie das Gefühl, es wird so ein bisschen die Wucht aus den Entscheidungen rausgenommen. So dieses, keine Ahnung, habe ich den Typen jetzt die Waffe gegeben, dem Freund da von wie heißt die, Rachel, oder nicht, oder ist der Hund überfahren worden oder nicht. Und das, was einen in den einzelnen Episoden schon immer dann irgendwie so nachher so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat oder so, habe ich Nathan beschuldigt oder nicht, oder wie habe ich die Beziehung von David und seiner Frau behandelt, habe ich ihn da irgendwie in die Pfanne gehauen, das ist ja alles weggewischt. Natürlich kann man dann sagen, vorerst, ja gut, nö, eigentlich auch bis zum Ende.
Ich glaub, ändert sich dann. Also wie gesagt, in dem Moment fand ich das jetzt nicht so schlimm, weil ich dachte, okay, das geht gleich noch weiter. Aber wenn es jetzt da Schluss gewesen wäre, hätte ich halt gedacht, so, dann hätte ich das, glaube ich, auch so empfunden wie du, dass ich gesagt hätte, na gut, haben sich sehr einfach gemacht. So, einfach wieder zurück, Mr. Jeffersons verhaften und gut ist. Deswegen habe ich wirklich so gedacht, so, das kann es eigentlich nicht sein, weil das würde nicht zu dem Spiel passen und zu der Art und Weise, wie sie das bis jetzt erzählt haben. Deswegen war ich da erstmal nicht so von Sorge erfüllt. Ja.
Okay, na gut, dann müssen wir es vielleicht nachher dann nochmal klären. Auf jeden Fall, man denkt dann Happy End, aber es ist eben nur ein vermeintliches Happy End, weil Chloe ruft dich dann in dieser Kunstausstellung an, beziehungsweise du hast dann entgangene Anrufe von ihr auf dem Handy und rufst dann zurück. Und sie erreicht dich, oder beziehungsweise du erreichst sie mitten in einem Unwetter, dieses Unwetter, was über Arcadia Bay eben zieht, was wir am Anfang schon angesprochen haben, was sich irgendwie über die ganzen vorigen Episoden so als dunkler Schatten schon angedeutet hat. Und dann sagst du dir jetzt, okay, ich kann die jetzt nicht alle in diesem Unwetter da irgendwie alleine lassen. Ich muss dahin wieder zurück. Und das machst du wie?
Indem man sich sein eigenes Bild anschaut, was man für die Ausstellung eingereicht hat. Mhm. Genau, und das ist nämlich dieses Selfie. man könnte auch ein schönes Trinkspiel machen. Nach der Episode ist man dann tot, wenn man jedes Mal beim Wort Selfie einen kurzen trinkt. Es kommt wirklich oft vor. Man schaut sich dann sein eigenes Bild an und reist dann wieder an diese Stelle in ihrem Zimmer, wo sie vor den Polaroid-Fotos steht und sich selber fotografiert. Gell? Ist ja kein klassisches Selfie, sondern richtig so mit Tripod und so. Und genau, dann ist man wieder noch. An welcher Situation war denn das?
Es war in ihrem Zimmer, kurz vor Jeffersons, also kurz
vor der Party, Klasse. Oder?
Vor der ersten Stunde.
Vor der
ersten Stunde, sie hat Jefferson ja da das Bild gegeben.
Genau, das war noch vorher, genau.
Wichtig ist auch, dass man das zerstören muss, das Polaroid, weil in dem Moment, wo du das Bild zerstörst, kannst du es ja nicht mehr beim Wettbewerb einreichen, also kannst du auch nicht gewinnen, also kannst du auch nicht nach San Francisco fliegen.
Stimmt, genau. Sie fokussiert ja gar nicht auf das...
Doch.
Ach nee, sie reist dorthin und zerreißt es dann, weil sie für sich denkt, wenn das Foto nie passiert, dann werde ich auch nicht in San Francisco landen. Ganz genau.
Genau, richtig. Das ist nämlich dann die... das ist halt dieser klassische Zeitreisen. Ja.
Und dadurch gewinnt,
hat welche Implikationen.
Und dadurch sieht man dann eben auch so in dieser Montage, dass nicht sie gewinnt, weil sie ja nichts einreicht, sondern Victoria, glaube ich, gell? Weiß ich gar nicht, ob das entscheidend war.
Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das Foto hat sich komplett verändert. Also das ging dann gar nicht mehr um den Wettbewerb, weil es geht ja komplett schief, ihr Plan. Sie ist zwar dann nicht mehr in San Francisco, aber genauso wenig wird ja Jefferson in dem Moment festgenommen, weil...
Das macht eigentlich keinen Sinn.
Was warten da nochmal? Irgendwas war da, sie hat doch das Foto zerrissen und war dann wieder im Bunker.
Genau, das ist eben das, was ja auch dann irgendwie so ein bisschen am Ende thematisiert wird, so dieses, egal was sie für Entscheidungen trifft, sie hat da eben keinen richtigen Einfluss drauf und es wird immer, irgendwas wird immer schlecht sein. Und in dem Fall denkt sie jetzt, das wäre sehr simpel, so nach dem Motto, hey, wenn ich das Bild zerreiße, fliege ich nicht zu dem Wettbewerb, also bin ich da, wenn der Sturm auf Arcadia Bay trifft. Aber das klappt eben nicht, weil in dem Moment, wo der Sturm auf Arcadia Bay sitzt, sitzt sie wieder im Bunker unten.
Und das war nämlich genau das, was mich Inkonsequenz ausrufen lässt, weil wenn sie jetzt zurückreist vor die erste Stunde und das Foto und das Selfie zerreißt, dann hüpft sie auf einmal weg, weil die Autoren nicht wissen, wie sie sonst damit umgehen sollen. Weil eigentlich hätte sie ja sonst in die Stunde gehen können, trotzdem Mr. Jefferson verpfeifen müssen. Dann hätte sie aber nicht gewonnen und dann wäre es ja wieder anders gewesen. Also sie wird dann aber wieder rausgerissen aus dieser Timeline und landet wieder im Bunker. Und das finde ich so, wo das kann man nur damit erklären, dass man halt sagt, sie hat's dadurch, dass sie das jetzt so oft verwendet. Es wird ja auch immer angedeutet mit dem Nasenbluten, dass je öfter sie die Fähigkeit benutzt, desto weniger Herr wird sie von dieser Fähigkeit. Nur so kann man es eigentlich erklären und akzeptieren, weil alles andere macht keinen Sinn.
Ja, und halt mit diesem Butterfly-Effekt, dass halt eine kleinste Entscheidung riesige Auswirkungen haben kann, dass halt quasi diese Entscheidung, nicht bei diesem Wettbewerb teilzunehmen, komplett Einfluss auf andere Aspekte der Geschichte hat.
Ja, aber warum Jefferson da nicht verpfiffen wird, macht keinen Sinn. Weil
das habe ich auch nicht verstanden, nein.
Auf jeden Fall ist sie wieder im Bunker. Zumindest storytechnisch finde ich es, unabhängig von der, dass ich es logisch nicht nachvollziehen kann, aber gut, fand ich das einen schönen Kniff, weil wir aus diesem Happy End wieder rausgerissen werden und zack, sind wir wieder in dem Bunker. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dieser Kontrast, weil es war ja wirklich schön zu sehen, wie Chloe das da, wie Max es geschafft hat und wie glücklich sie eigentlich auch ist in diesem Wettbewerb. Und sie hat den Jefferson verknackt und eigentlich ist alles perfekt und sie ärgert sich ja auch, dass die Timeline so gut ist und sie tut sich ja auch wirklich schwer damit, dieses Selfie zu zerreißen, aber sie muss es halt tun für Chloe. Fand ich total schön, wie sie das gemacht haben, sodass man Happy End schon mal sieht und dann aber wieder weggenommen bekommt.
Ich fand's auch einen ganz schönen Kniff, weil vor allem für sie war ja eigentlich alles gut. Ich meine, ihre Eltern leben nicht in Arcadia Bay, die sind halt, also ihre komplette Familie ist unbescholten. Sie ist halt in San Francisco, hat da ihren Wettbewerb, hat irgendwelche Aussichten auf College Funds und irgendwelche Internships, die sie da machen kann. Und weil wenn man ein bisschen mit den Leuten redet, machen die einen halt Angebote und die sind halt wirklich schon sehr interessiert daran, sie zu fördern. Und ja, das Einzige, was blöd läuft in dem Sinne, ist halt, dass Chloe in Arcadia Bay festsitzt. Blöd. Und ja, ist schon eine blöde Situation, kann man sagen.
Ja. Es gibt doch auch so einen Monolog an der Stelle, oder? Wo Max tatsächlich eben auch sowas sagt, wie so, okay, ist jetzt mein Glück wichtiger als das von den Menschen in Arcadia Bay und haben die das verdient, dass ich sie jetzt dort mehr oder weniger zurücklasse und so, ne?
Genau, aber das hat sie, glaube ich, für sich relativ schnell beantwortet, aber entscheidend ist halt Chloe. Also wenn Chloe nicht wäre, dann hätte sie es vielleicht, glaube ich, sogar gelassen, denke ich mal.
Kann das ist aber sein. Zynisch.
Nö, finde ich nicht. Ist ja meine, ist ja meine Max. So, also wir sind wieder im Bunker, dann yada yada yada. Ähnliche Ausgangslage. Sie denkt sich, okay, das mit dem Bunker habe ich ja schon mal bewältigt, hole ich mir halt wieder das Foto, probiere ich es halt anders. Tada, was hat sich verändert? Butterfly-Effekt. Der Mr. Jefferson hat ihr Fotobuch verbrannt, sodass sie eben nicht wieder an diese erste Stunde zurückhüpfen kann. Und dann sind wir erstmal gearscht.
Im wahrsten Sinne. Ja, was passiert denn nochmal als nächstes dann?
David kommt rein.
David kommt,
weil die SMS hat sie nämlich trotzdem irgendwie abgeschickt. Also das war dann einfach in der Realität, war das dann so, dass sie die SMS abgeschickt hat. Wohl dann in der ersten Stunde, dann wieder vorhüpft, weil er irgendwie da nichts gefunden hat. Irgendwie so muss das gewesen sein. Auf jeden Fall kommt er dann eben erst da dazu, was auch keinen Sinn macht, aber egal.
Ja, warum? Ich meine, kriegst du SMS irgendwie vor 7 Tagen und 7 Tage später, ach, da gucke ich mal nach, was das ist. Also, das war auch ein bisschen inkonsequent, dass er dann da gekommen ist. Ich habe das auch am Anfang nicht so ganz mit der SMS verbunden, um ehrlich zu sein.
Es gibt vielleicht eine Erklärung von den Entwicklern, wie sie sich das gedacht haben, aber
ja.
Hätte ich jetzt aber nicht mitbekommen, wie sie das erklären. Auf jeden Fall kommt David rein und Daniel, dann ist es so ein bisschen Trial and Error, gell? Bis man da David rettet.
Genau, das ist wieder dieses, wo die Gameplay, diese Zeitreisefunktion wieder so ein bisschen als Gameplay-Mechanik eingesetzt wird, nämlich du hast halt verschiedene Episoden, wie das ablaufen kann. Also mal kannst du irgendwie die kämpfen dann oder mal kannst du dann rufen, Achtung, der hat eine Waffe, oder du kannst dann irgendwie den Tisch treten, damit er irgendwie in die Mitte von dem Raum rollt und dann trifft er irgendwie den Jefferson und dann kann der nicht zur Waffe greifen. Und also dieses, was man eben auch schon in dem Diner an einer Stelle in einer Episode hat, ich weiß nicht mehr genau, in welcher das war, dass man mehr oder weniger halt einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich die verschiedenen Sachen mache und was ist dann die Lösung, die dazu führt, dass David nicht erschossen wird.
Und aber es gibt auch nur eine richtige Lösung, leider.
Genau. Ich möchte übrigens an der Stelle noch anmerken, dass ich total cool fand, dass David da dann der Held ist, der einen rettet. Weil ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich den gar nicht so schlimm finde. Also da habe ich ja im Gegensatz zu euch das dann gemerkt.
Ja, stimmt, ja. Er ist trotzdem ein Arschloch, finde ich, aber er meint's halt gut. So. Er ist ja halt trotzdem, also die Sachen, die er da gemacht hat mit der Überwachung, die nehme ich ihm trotzdem übel.
Ja, aber das sieht er ja auch ein.
Das sieht er ja auch ein, aber er ist halt trotzdem ein Nazi. Also ist halt so.
Gut gemeint ist ja nicht gut gemacht. Ne?
Ja, eben.
Aber hattet ihr den Moment auch, weil ich hatte das, dass ich die richtige Lösung tatsächlich erst relativ am Ende gefunden habe, um ihn zu retten. Und es war so ein bisschen wie Tontaubenschief und irgendwie so, war alles mal ausprobiert, auch schon wieder tot.
Das war so Slapstick. Stell dir die Benny Hill Musik davor und immer David wird irgendwie 10-mal erschossen. Wieder zurück. Also es war fast ein bisschen zu viel des Guten, der arme David.
Ja, das war dann auch so, er tritt gegen den Tisch und er tritt gegen den Tisch und wird trotzdem erschossen. Und ich dachte so, okay, das hat jetzt gar nichts gebracht.
Und man muss ja auch nicht kombinieren, das ist nicht mal ein Rätsel, du musst nur irgendwann das Kabel finden, so, weißt du, und dann geht's halt. Also, naja, gut. Auf jeden Fall, David ist der strahlende Held, dann kommt ein, kannst du eben auch so Dialoge mit ihm noch machen. Wo man sich bei ihm entschuldigen kann. Man kann eben auch wieder versuchen, das zu kitten mit ihm und seiner Frau. Also mit der Mutter, wie heißt sie? Egal. Und was ich sehr schön finde, man kann da sich noch ein bisschen umgucken in dem Bunker und kann die Kette mitnehmen von Chloe. Wenn man die zweimal anschaut, die Kette, dann kann man die selber auch anziehen und dann hat Max die auch an bis zum Ende der Episode, was ich ein sehr schönes kleines Detail fand.
Jetzt hast du aber was vergessen.
Was
denn? Weil du kannst David nämlich die Wahrheit über Chloe sagen oder nicht.
Ah, ja,
das hat dann auch nochmal eine Auswirkung. Weil wenn du ihm die Wahrheit sagst, dann wird er so sauer, dass er irgendwie den Jefferson tötet auf der Stelle, also schießt ihn halt den Kopf. Du kannst aber auch sagen so, ja, nee, die ist gerade irgendwie, was ich...
Das habe ich gemacht, ja.
Ach so, genau, ja, die, ich weiß gar nicht, wo sie ist, ich glaube, die wollte einen rauchen gehen und so, und dann sagt ihr noch sowas so, ah, ich war nie so froh, dass meine Tochter irgendwie...
Medicate, sagt sie. She wanted to go medicate.
Also, ja. Und deswegen, das hat ja dann schon nochmal eine Auswirkung, ob der dann...
Okay.
Ob der dann den Jefferson tötet oder nicht. Wie hast du denn da gemacht?
Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er ihn dann gleich in den Kopf schießt.
Ja, du kannst ja wieder zurückspulen dann.
Ja, aber habe ich dann nicht gemacht.
Also, ich dachte so in der Timeline, ach komm, ich ändere es ja eh, lass den armen Mann nicht noch zusätzlich leiden, ich sag's
genau.
Ihm nicht.
Ja, ich dachte auch, bei mir war eher so das Ding so, ja, es wird sich wahrscheinlich so viel in der Timeline noch ändern, dass Chloe am Ende wahrscheinlich wieder lebt, dass es halt keine Auswirkung hat, ob ich ihm das jetzt nicht sage oder die Wahrheit sage. Klar ist Jefferson in dem Moment dann tot, aber irgendwas wird ja, also ich habe mir in dem Moment gedacht, irgendwas wird passieren, dass Chloe wieder lebt und dann ist halt diese Situation auch redundant.
Ja. Aber cool zu erfahren, dass er dann ihn erschießt. Witzig. Schönes Detail. Habt ihr die Kette gefunden?
Ja.
Nee, ich nicht.
Ich habe das tatsächlich aber, ganz kurz noch zur Erklärung zu der Jefferson-Sache, ich wollte es tatsächlich nicht, also ich habe ihnen auch erst die Wahrheit gesagt, weil ich mir dachte, ja, das hat er eigentlich verdient, dass er die Wahrheit erfährt, und dann habe ich es aber wieder zurückgespult und habe dann quasi zur Notlüge gegriffen, weil ich nicht wollte, dass der David den dann erschießt, weil ich mir dachte, okay, der ist eh gestraft genug und so ist er halt quasi der strahlende Polizist und wird dafür gelobt, dass er den bösen Mörder gefangen hat. Und so wandert er wahrscheinlich auch in den Knast oder auf einen elektrischen Stuhl. Ich weiß nicht, ob es in Oregon Todesstrafe gibt. Aber
Also die Polizei hätte wahrscheinlich gedacht, da war ein Kampf und es wäre
Notwehr gewesen. Gut, ja. Klar. Aber in dem Moment war es
mir... Er muss ja nicht noch Mörder werden. Genau.
Wichtiger.
Hätte ich auch zurückgespult. Ja.
Gut. Ist euch die witzige Anspielung im Radio aufgefallen, als Max dann mit dem Auto von dem Jefferson, das ist glaube ich Jefferson-Auto, wieder in die Stadt fährt?
Lass mal kurz überlegen, da war irgendwas.
Das ist nämlich ganz witzig, weil da hört sie dann Radio und fährt halt in diesem Sturm. Sie ruft ihren Freund an und sagt zu dem, sag mal, hast du noch dieses Bild von ganz von Anfang? Das erste Bild, wie heißt denn der Freund von ihr? Also nicht der Freund, aber wo sich da diese kleine Romanze da entspinnt.
Warren.
Genau. Den ruft sie an und der sagt, ja, ich bin hier im Diner und hier geht die Welt unter und alles schlimm, und dann fährst du eben dahin. Und während du im Radio hörst du eine Radiosendung, und das ist ganz witzig, da gibt es einen Moderator, der heißt Russ Lindbow oder irgendwie sowas. Und der sagt so, ja, ich habe schon immer vor dem Zorn Gottes gewarnt, und das ist quasi der Weltuntergang, der uns für unser sündenhaftes Leben bestraft und so. Und das ist halt ganz witzig, wenn man Rush Limbaugh kennt. Das ist so ein ultrakonservativer Radiomoderator in den USA, so ein ganz rechter. Cool. Und da haben sie halt quasi hier noch so eine witzige, kleine ironische Anspielung eingebaut. Aber ich merke schon, die versteht man nur, wenn man das Original kennt.
Sag mal, war Victoria, habe ich nämlich gelesen, Victoria kann auch in dem Darkroom landen. War das bei euch irgendwie so?
Ja, die lag dann irgendwann neben mir.
Ah, okay.
Die lag als zweit, also das, als man am Anfang liegt man am Boden, dann reist man das erste Mal zurück. Mhm. Und wenn man dann wieder zurückreist, dann lag Victoria auf dem Boden neben mir. Witzig. Halt auch betäubt.
Es passiert nämlich, habe ich nämlich nachgeguckt, wenn man sie warnt, dann passiert es nämlich, dann ist sie auch da. Wenn man sie nicht warnt, dann kommt sie nämlich auch gar nicht. Weil wenn man sie warnt, dann stellt sie irgendwie Jefferson zur Rede und dann hat er quasi keine andere Wahl, sie mitzunehmen. Also auch wieder eine coole Sache, dass deine positiv gemeinten Effekte waren eher negativ für sie.
Stimmt, ja, das hat sie mir auch noch gesagt, man hat sie ja von Nathan gewarnt, dass er gefährlich ist, weil man damals noch dachte, dass Nathan der Übeltäter ist. Und sie ist dann halt zu Jefferson gegangen, um Hilfe zu suchen.
Ja, und dann hat er sie halt quasi mitgenommen.
Ja.
Finde ich aber cool, dass die ist bei mir überhaupt nicht aufgetaucht. So. Ja, weil sie war so sauer auf mich, dass ich sie gar nicht warnen konnte. Ich wollte, aber sie hat nicht auf mich gehört.
Das Ding ist, Jefferson, man springt dann halt nochmal in der Zeit zurück und dann ist sie wieder weg. Und dann erfährt man von Mr. Jefferson, dass er sie getötet hat. Also quasi, wenn man versucht, sie zu warnen, stirbt sie. Verdammt.
Du bist schuld.
Ja. Ich war immer nett zu ihr und jetzt ist sie tot. Das ist irgendwie doof.
Tja, Nicht alles hat die Konsequenz, die man erwartet, gell? So, dann ist man, Radio hast du ja schon angesprochen, Daniel, dann taucht man beim Diner auf, weil man ja in modernen Zeiten sich ein Foto nicht per SMS schicken lassen kann, sondern man muss ja in echt hin bei einem Todessturm. Aber akzeptieren wir einfach mal, dass diese Zeitreise-Fokus aufs Foto nur funktioniert, wenn man ein echtes Foto hat. Gut. Deswegen geht sie zurück zum Diner, zu Warren. Können wir da ein bisschen was überspringen? Man kann da noch zwei, drei Leute retten, wenn man da durch diesen Sturm läuft. Also natürlich kommt auch wieder die Alyssa irgendwie vor. Und man kann diesen Even, der mit diesem Irokesenschnitt, den kann man irgendwie noch retten. Und so einen Bauarbeiter und so, ja.
Ja, aber das ist halt eher so, das hat halt wirklich keine Auswirkungen. Also ich habe jetzt auch nicht aktiv nach Leuten gesucht. Ich habe die Alyssa zum Beispiel auch komplett übersehen.
Ich habe die leider nicht gefunden, ja.
Ich habe erst hinten in den Entscheidungen gelesen, dass man sie hätte retten können. Aber ich habe diesen Fisherman und ein paar Leute, mit denen man zur Schule gegangen ist. Aber das hat jetzt wirklich, also das ist halt nur so ein bisschen Gameplay. Dass man da irgendwie so ein kleines Rätsel, wie komme ich zu dem und was muss ich machen, damit das Feuer aus ist und dann muss man wieder zurückspulen. Also es ist halt nur so ein kleines Gameplay-Element eigentlich.
Aber kurz zum Detail, ich habe es nachgelesen, man kann Alyssa diesmal nicht, wenn man sie in allen Episoden gewarnt und gerettet hat vor bestimmten Dingen, dann rettet sie dich in dieser Situation. Das hätte ich so gern gesehen, weil ich habe sie nämlich überall gerettet. Und wenn man nicht immer sie gerettet hat, dann stirbt Alyssa nämlich an dem Moment. Sie fällt dann durch irgendwie ein Loch in der Decke oder so. Und ich habe es leider verpasst. Ich bin irgendwie dran vorbeigelaufen. Aber das wäre natürlich noch ein schöne Conclusion gewesen für diese ganze Alicia-Geschichte, weil ich immer sie gerettet habe. Also wäre das bei mir auch getriggert geworden. Schade.
Das stimmt. Ja, ich habe es auch gemacht. Das wäre ganz schönes Detail gewesen.
Ja.
Die habe ich gar nicht gesehen. Die ist dann irgendwo in dieser zerstörten Stadt da oder was, wo auch die Wahl rumliegt und so.
Okay. Was ich fies fand, diesen einen Typen mit dem Wasser, der in der Wasserpfütze liegt, den muss man doch töten, oder? Da kommt man
muss nicht man am Anfang. Doch, man muss retten. Den am Anfang töten, aber dann gehst du in den Raum und machst die Zeit wieder rückgängig und dann lebt er wieder und dann kannst du ihn ansprechen.
Weißt du, warum ich das nicht probiert habe? Weil ich dann dachte, dann spult sich Max ja auch wieder zurück. Oh, das ist so inkonsequent. Dass man eben manchmal rückwärts mitläuft und manchmal nicht, gell?
Ja, da ist es wieder der Klassiker, sie bleibt dann an dem Ort, wo sie in der Zukunft ist, bleibt sie dann aber auch in der Vergangenheit, kommt da in der Vergangenheit wieder raus. Das ist eben das, was wir auch bei einer der letzten Episoden ja schon angesprochen hatten, dass das einfach manchmal nicht genau vorhersehbar ist, was da mit Max passiert. So, manchmal geht sie woanders hin, manchmal bleibt sie da, manchmal kommt sie an einem ganz anderen Ort raus und das ist tatsächlich inkonsequent, aber...
Aber im Diner, war da bei euch auch der Drogendealer, weil ihr dem geholfen habt?
Ja.
Ja, okay. Der ist nämlich auch optional da nur. Dann kann man ihm nämlich auch erzählen, was mit Rachel und so passiert ist. Wenn man böse zu dem war quasi und dem in den Fuß schießt oder so, dann ist er da auch nicht. Deswegen war das nochmal so ein ganz nettes Dialog.
Ich habe ihn in den Fuß geschossen und bei mir war er auch da und sagt dann auch, weil sie so dann fragt, ja, und wie geht's dir? Und dann sagt er so, ja, super geht's mir. Mir hat jemand in den Fuß geschossen und ich sitze hier und die Welt geht runter. So, was ist das für eine Frage? Also er nimmt dann schon Bezug da drauf, aber er ist dann trotzdem da, auch wenn man ihm in den Fuß geschossen hat.
Okay, aber ja,
ich habe ihm ja auch ins Bein gestochen.
Er kann aber auch nicht da sein.
Vielleicht, wenn man ihn erschossen hat.
Dann wahrscheinlich, ja.
Dann ist er wahrscheinlich nicht dahin gekrochen.
So, was habt ihr denn mit Warren? Das interessiert mich jetzt als alter Romantiker, interessiert mich natürlich, wie ihr mit Warren umgegangen seid. Der glaubt einem ja blind alles mit seinem blauen Auge. ich habe ihn geküsst, natürlich. So als natürlich. Abschied. Die Welt geht unter, natürlich kriegt der arme Bub einen Kuss.
Ja, das habe ich auch gemacht, aber ich bin ja auch Team Knutschen.
Das wollte ich gerade sagen. Alles andere hätte mich überrascht. Nee, habe ich ja tatsächlich auch gemacht an der Stelle, weil das passt halt aber auch irgendwie so.
Das passt so gut.
Das ist natürlich wieder das ist halt dieser Klassiker im Film, so nach dem Motto, hier ist es halt mit verdrehten Rollen, quasi die Heldin trifft dann nochmal das Love Interest und dann gibt's halt kurz, bevor sie in die Entscheidungsschlacht zieht, kriegt sie nochmal den Kuss und alle atmen auf im Kino. Genauso war es hier auch, aber es war hier jetzt einfach tatsächlich nochmal ein netter Moment und man ist halt auch auf sowas gepolt dann.
Kleine Info für euch. Ich habe so ein Infoblättchen. Wenn man ihn da nicht küsst, dann kann man nämlich auch was anderes später machen, was sonst nämlich verwehrt wird. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Könnt ihr es erahnen? Man kann nämlich jemand anders küssen stattdessen.
Kann man Chloe küssen?
Ja, ja. Ja, man kann Chloe küssen am Ende. Wenn man sie nämlich in der einen Episode, haben wir auch drüber gesprochen, Lisa, da habe ich doch so einen Überraschungskuss der Chloe gegeben.
Genau.
Wo sie sagt, das traust du dich doch eh nicht. So, wo wir noch überlegt hatten, ist da was? Ist das nicht irgendwie angedeutet oder so? Man kann also quasi jetzt in der Episode 5 kann man sich quasi entscheiden, ob man eher für Chloe ist oder eher für Warren, was so diese Love Interest angeht. Finde ich auch ein schönes Detail. In dem Moment, wo du aber Warren küsst, ist es in den meisten Fällen dann gesperrt, Chloe zu küssen. Es gibt noch irgendeine Ausnahme oder so, aber wenn man ihn da nicht küsst, dann kann man Chloe küssen, wenn man sie irgendwie 2-3 Mal irgendwas geholfen hat.
Das finde ich ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das gelassen.
Team Chloe knutschen quasi.
Ja.
Gut, aber also es läuft dann aber im Endeffekt alles auf den Moment hinaus, dass du dir dieses Foto geben lässt von Warren und dann dich mit Chloe am Leuchtturm triffst. Richtig?
Genau. Nee, ja? Nee, ja, man reist halt in die Stelle zurück vor der Party und hält Chloe davon ab, Nathan zu konfrontieren, oder?
Ach so, ja, stimmt, genau. Ja.
Das ist die Stelle, wo Warren betrunken dieses Foto macht, genau. Und das ist dann auch so, dass es irgendwie komisch ist, dass man sagt, egal was du jetzt machst und so, vertrau mir, glaub mir, wir müssen da wieder zurück und bla bla bla. Und dann springt's vor, das ist aber dann wieder kein richtiger Zeitsprung, sondern ein normaler Sprung zu dem Leuchtturm.
Genau, weil dadurch wird ja verhindert, dass Chloe erschossen wird.
Genau, weil man ja nicht Rachel auf dem Friedhof sucht, auf dem Schrottplatz sucht, ja.
Jetzt bin ich irgendwie ausgestiegen, aber...
Nee, man hat Rachel schon gefunden, aber man kriegt ja eine Nachricht von Nathan, von vermeintlich Nathan, dass er alle Beweise vernichten wird.
Und ach so, deswegen wo man geht das man zweite Mal hinfährt. Ja, ja,
genau, deswegen fährt man ja zurück, um das zu verhindern und dann kommt
Garrett. Und das war ja Jeffersons Falle, genau.
Genau.
Ja. Die Falle entgeht man ja dann dadurch.
Genau.
Ja. Gut. Dann ist man am Leuchtturm, oder? Oder kommt da schon der Blackout? Ich glaube, das ist dann der
Leuchtturm. Auf dem Leuchtturm. Weg dahin, oder?
Genau.
Ach, genau,
das ist aber auch verwirrend, ja.
Ja, das ist halt alles so eine Springerei. Also man hat, wenn man die einzelnen Szenen weiß, weiß man genau, was da passiert, aber der Weg dahin ist halt so zerstückelt und das ist halt, man muss es halt irgendwie alles immer wieder zusammenbasteln, dass man dann eine lineare Linie reinkriegt.
Ja, und aber es gibt ja auch 50.000 Timelines und Paralleluniversen, dass man dass es da echt schwerfällt, noch den Überblick zu behalten. Und,
Und ich glaube, das Ziel war, dass sie gesagt bekommt, Chloe bekommt von Max, glaube ich, gesagt, lass uns zum Leuchtturm gehen, da sind wir sicher. Was ich zwar auch nicht verstehe, warum wir da sicher sind, weil der kracht doch ein. Aber das war irgendwie die Aussage. Und dann kriegt, an der Stelle kommt doch, glaube ich, nochmal dieses fette Nasenbluten und dann kommt diese Albtraumsequenz, oder? In dem Moment wird sie ohnmächtig.
Mhm.
Ja. Und das fand ich eine geile, geile Episode. Also, ich habe sowas ja schon ein paar Mal in so Horrorspielen oder so irgendwie erlebt, aber damit hätte ich jetzt irgendwie so gar nicht gerechnet und ich habe es auch erst gar nicht als diese Albtraumsequenz wahrgenommen, sondern es ist ja wieder ein Zeitsprung und dann sitzt man wieder im Klassenzimmer und man denkt sich, oh, schon wieder, was ist denn jetzt? Und das Gleiche sagt ja dann auch Max so, was, wieso bin ich denn jetzt wieder hier? Und dann wird es ja total skurril in diesem Moment, weil dann ja alles irgendwie miteinander vermischt wird. Das fand ich irre. Das fand ich absolut geil, diese Sequenz in der Schule.
Die wirkt halt so ein bisschen wie, als ob das Zeit-Raum-Kontinuum ist zusammengebrochen, so ungefähr. Ne? Also es macht dann auch alles gar keinen Sinn mehr. Sie geht aus dem Klassenzimmer raus und ist auf einmal in dem Dormitory. Dann läuft sie da in den Zimmer rein, ist wieder in dem gleichen Gang. Dann musst du 15 Mal durch diese... Also,
das ist doch noch skurriler vorher in der Schule.
Ach so, mit der, wo die Zeit zurückspult.
Man sitzt in dem Klassenzimmer, auf einmal sind alle weg und dann geht man doch auch zu Jefferson und sagt, I love you, Mr. Jefferson. Und man hat dann nur so Auswahloptionen, wo er redet ja ganz offen dann über den Darkroom und sagt, hey Max, ich freue mich schon, dich nachher im Darkroom irgendwie zu foltern.
Stimmt,
und dann sagt sie doch so, I love you, Mr. Jefferson. Oder you mean our Darkroom.
Ja, oder ich bin so
fies,
froh, dass
die Stelle.
Ich bin so froh, dass du Chloe getötet hast und sowas. Genau. Ich hing da so, okay, was ist das denn für Auswahlmöglichkeiten? Halt, stopp.
Und sie sagt ja auch, du musst eine nehmen. Ich habe dann gesagt, our Darkroom. Und dann flirtet sie so ein bisschen mit ihm. Ganz pervers, diese Stelle. Und dann läuft sie ja raus. Und alles, was du anguckst in dem Zimmer, macht sich über Max lustig. Also du siehst dann auch das Plakat von diesem Everyday Hero. Wenn du es aber anklickst und Detail anschaust, dann ist da Everyday Loser. Und dann ist das Gesicht von Max drauf und so. Und das fand ich so gut, die Stelle. Und dann läufst du aus dem Klassenzimmer raus Und dann ist doch aus der ersten Episode dieses Intro quasi, wo Max sich die Kopfhörer reinsetzt und man lernt die Schule so kennen, diese Sequenz. Und die läuft dann auf einmal rückwärts ab und alle reden rückwärts und auch die Auswahlmöglichkeiten, die du hast, sind rückwärts geschrieben, völlig durchgeknallt. Fand ich super geil, die Stelle. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es geil fand? Ich fand's geil.
Nee, ich weiß nicht, aber fandest du es geil?
Ja, ich fand's voll geil.
Stimmt, das kam nämlich noch vorher so. Da denkt man sich auch mal so, boah, was geht denn jetzt hier ab? Also, was bricht jetzt alles zusammen? Aber danach kommt doch dann das mit dem
ja.
Oder? Ja, was ich schon erklärt habe. Und dann geil auch dieser Moment, wo du auf einmal geil in so einem leeren quasi 3D-Raum bist, wo dann nur so einzelne Erinnerungsfetzen irgendwie sind. Und dann musst du da an so Leuten vorbeischleichen, die dich da mit der Taschenlampe anleuchten. Ich glaube, der David ist das immer oder so, ne?
Der mit Taschenlampe. Es sind verschiedene Leute. Am Anfang ist es Jefferson, dann Nathan.
Ah, okay.
Warren ist auch noch dabei. Aber das fandet ihr cool?
Vom Setup fand ich's cool, aber dieses Unnötige, also das Langlaufen und diese Erinnerungsfetzen zu sehen, das war toll gemacht, fand ich. Aber da jetzt noch dieses spielerische Versteckspiel einzubauen, das war völlig unnötig. Die Sequenz macht's völlig kaputt. Okay, also die Sequenz in der Sequenz macht's mir kaputt, aber dieses ganze Setup von diesem Altraum-Setting ist großartig gewählt.
Weil dieses Grundidee fand ich auch ziemlich geil, aber ich bin fast durchgedreht, als ich da langlaufen wollte, weil ich auch am Anfang nicht wusste, wo ich lang muss. Und dann bin ich immer durch diesen blöden, ich meine, das ist ja nicht groß, das sind vielleicht, ich meine, da läufst du in 20 Sekunden einmal durch diesen blöden Raum, der nur drei Wände hat, hinter denen man sich verstecken kann. Und dieser Jefferson ploppt ja immer auf, der hat ja keine Linie, Weg, die er langläuft, sondern der immer, wo du bist, ist er halt auch. Oh, ich bin fast durchgedreht, weil ich dann einfach diesen blöden Ausgang nicht gefunden habe. Und dann musste ich tatsächlich nachgucken, wo ich aus dem blöden Raum rauskomme.
Ich bin da zum Glück relativ schnell durchgekommen. Ich musste irgendwie auch gar nicht so oft spulen, deswegen ging's. Aber ich konnte es auch nachvollziehen in dem Moment, dass ich dachte, ey, das ist ja. Also damit macht ihr euch keine Freunde, glaube ich, mit dieser Sequenz.
Nee, die fand ich ganz, ganz schrecklich. Also
Habe ich überhaupt nicht so empfunden.
Du bist ja auch ein Schleicher, Daniel. Du bist ja auch Profi.
Ja, aber nein, weil ich habe doch gesehen, so wo der Ausgang ist. Der wird ja doch am Anfang sogar in so einer kleinen, ist das nicht sogar in so eine Kamerafahrt oder irgendwie, habe ich das so schon recht deutlich gesehen, wo ich hin muss. Hm. Und es ist ja auch nicht so, dass dann das ganze Level vorbei ist, wenn du entdeckt wirst, sondern du spulst dann halt einfach 2 Sekunden zurück und dann ist der halt woanders und dann läufst du wieder weiter. Also im Grunde kannst du da eigentlich gar nicht verlieren. Und es gibt auch keine Frustmomente, wo du jetzt sagst, jetzt bin ich schon wieder entdeckt worden. Weil dann spulst du halt kurz 2 Sekunden zurück und dann ist der um die Ecke rumgelaufen und dann kannst du weiterlaufen. Also hatte ich jetzt irgendwie nicht so als schwer und frustig in Erinnerung.
Ja, also ich fand es schon frustig, wenn man halt ständig erwischt wird, weil halt auch keine festen Wege da drin ist. Und habt ihr diese Flaschen gesammelt? Ich dachte ja zuerst, oh nee, jetzt muss ich diese blöden Flaschen da auf diesem Schrottplatz noch sammeln. Da waren Flaschen, so halt in der Anlehnung an diese dritte Episode da.
Okay.
Wo man auf diese Flaschen schießt. Und man kann alle Flaschen finden, auch diese, wie man halt in echt auch diese Flaschen gesammelt hat. Und ich dachte, ich muss es machen. Und dann habe ich aber den Ausgang gefunden und eine Flasche hat gefehlt, dann bin ich aber nicht mehr zurück. Deswegen wollte ich fragen, ob da irgendwas passiert, wenn man die Flaschen hat. Hast du die Flaschen gefunden, Daniel?
Ich habe die gar nicht gesehen. Also ich habe gedacht, da läuft man einfach nur so durch, um dir den Schauplatz nochmal zu zeigen, dass man da irgendwie konkret was machen könnte, war mir gar nicht als solches bewusst.
Ich habe die Flaschen auch komplett übersehen. Es war mir gar nicht bewusst, dass man da was sammeln kann.
Tja. Gut, auf jeden Fall ist dann die Albtraumsequenz auch vorbei, in dem Moment, wo man sich dann wieder auf so eine Bank setzt. Oder? Wenn man auf die Bank geht, dann kommt, glaube ich, diese Dorm-Geschichte, die dann so ein bisschen so ein kleines Rätsel noch hat, dass man immer in dem Dorm in so einem endlosen Wohnheim gefangen ist und man muss halt immer in die richtige Tür. Ist aber relativ einfach, weil das ganze Interieur ist ja immer auf eine Person irgendwie ausgelegt und dann schaust du immer auf der Map. Fand ich irgendwie eine ganz nette Idee noch. Und dann kommt man aber endgültig raus, gell? Dann ist man wieder an dem Leuchtturm mit Chloe und die Welt geht unter, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also das ist dann halt der Moment, auf den dann alles hinausläuft. Also da, wo du halt sagst, okay, im Grunde ist es nahezu egal mit ein paar Abstrichen, was du eigentlich vorher gemacht hast. Du stehst dann am Ende da an diesem Leuchtturm und dann hast du eigentlich vereinfacht ausgedrückt 2 Möglichkeiten. Du reist quasi zurück zu dem Zeitpunkt, wo das ganze Drama seinen Anfang genommen hat, sage ich mal. Nämlich der Moment, wo Chloe von Nathan in diesem Bad, also in der Schultoilette, erschossen wird. Wo ja Max ihre Zeitreisefähigkeit bekommen hat. Das war ja damals dieser Stressmoment, dieser Schock, der das ausgelöst hat. Und da kannst du dann eben sagen, okay, ich reise zu dem Moment hinter und ich verhindere das aber nicht, dass Chloe erschossen wird, weil da hat ja das ganze Schlamassel seinen Anfang genommen und wenn ich das da nicht starte, diesen Zeitreisewirrwarr, dann läuft halt alles seinen gewohnten Gang, dann ist natürlich Chloe tot, aber dafür läuft alles so, wie es hätte sein sollen. Und die zweite Möglichkeit ist eben zu sagen, nö, ich bleib mit Chloe zusammen hier und dann geht eben Arcadia Bay unter.
Genau, aber das ist so diese Schlussfolgerung. Also man hat ja nur noch diese zwei Optionen dann. Und also erstmal grundsätzlich dieses Gespräch zwischen Chloe und Max fand ich auch schon sehr emotional, weil es irgendwie, das war irgendwie ganz gut gemacht. Aber ich fand es dann auf einmal so überraschend, so wie, das ist jetzt das Ende. Also jetzt hört's auf, jetzt an dieser Stelle. Jetzt sind wir so viel durch die Zeit gereist. Warum ist das jetzt die finale Lösung? Alle anderen Pläne haben doch auch nicht funktioniert. Warum soll das jetzt die Lösung sein, Chloe sterben zu lassen? Also sie kommen doch dann auf diesen Trichter, da sie sagt, Max erkennt es ja dann auch quasi, dieses Muster, und sagt, hey, alles, was ich versucht habe, war immer, dich zu retten. Und immer, wenn ich dich gerettet habe, ist irgendwas anderes Schlimmes passiert. Und ich habe es nie geschafft, dich zu retten. Und dann sagt Chloe ja, weißt du was, das ist Schicksal. Das soll, glaube ich, so sein. Und du hast diesen Sturm hervorgebracht in dem Moment, weil du mich retten wolltest. Wenn du mich nicht rettest, dann kommt wahrscheinlich auch der Sturm nicht. Das ist so die Theorie, die sie da haben. Aber sie verändert ja trotzdem die ursprüngliche Geschichte, indem sie ja trotzdem Mr. Jefferson gefangen nimmt. Also von daher finde ich es relativ inkonsequent irgendwie dann zu sagen, und bei der Timeline passiert es dann nicht. Es ist ja auch eine veränderte Zeitleiste, oder nicht? Also das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, warum diese Zeitleiste dann besser ist als alle anderen, die wir bis jetzt gesehen haben.
Es ist nicht besser. Es gibt keine
gute... Aber der Sturm ist ja weg und das ist besser. So, das ist ja das, was die Entwickler mir damit sagen wollen, oder?
Naja, also
das stelle ich jetzt zur Diskussion.
Naja, besser ist es halt eine Alternative, weil besser ist es ja nicht, weil Chloe ja tot ist. In dem Sinne.
Genau.
Also
genau.
Es ist ja entweder... Es gibt ja nur die Entscheidung, entweder rettest du die Stadt oder du rettest Chloe. Du kannst halt nicht alle retten und das ist, glaube ich, das Ding, was die Grundidee, die dahinter steckt. Und dass halt irgendwie in letzter Zeit diese Entscheidung immer so in eine größere Katastrophe geführt haben, lag einfach deren Überzeugung ja daran, dass es einfach Chloes Schicksal war zu sterben und dass sie halt nicht gerettet werden sollte und dass halt alles, was sie gemacht haben, nur eine Herauszögerung war.
Aber deswegen finde ich, ist mir das zweite Ende, also Chloe zu retten, nicht gut genug im Sinne vom, als Abschluss, als Spiel meine ich jetzt damit, weil natürlich will ich Chloe retten. Das habe ich ja die ganzen letzten Episoden gemacht und natürlich will ich Chloe retten. Das ist ja die Grundessenz dieses Spiels und ich habe sie auch gerettet. Aber mir fehlt so dieses Versprechen, dass das jetzt dann funktioniert hat, weil es hat bis jetzt ja nicht funktioniert. Also wird der Sturm ja auch irgendwie seinen Weg finden, Chloe mir weiterhin wegzunehmen, oder? Also, wisst ihr, was ich meine? Bei der ersten Alternative habe ich so von den Entwicklern das Gefühl, das ist die in Anführungsstrichen richtigere Auflösung, weil das ist ein finales Ende. Dann ist der Sturm vorbei und die Zeitachse hat wieder ihr, keine Ahnung. Sie behaupten ja quasi auch, das ist eine Achse, die so sein muss und alles, was du gemacht hast, ist falsch gewesen, weil dadurch entsteht noch mehr Chaos. Und in dem Moment, wo du sagst, ich opfere meine Freundin, rette ich andere und dann passiert nichts mehr Böses. Und bei der zweiten Alternative, die emotional die bessere Variante ist, finde ich, weil man halt Chloe wieder rettet, ist mir das zu kurz, das, was am Ende da passiert. Also da fehlt mir dann so die Auflösung, dass es jetzt funktioniert hat. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, und ich finde das genial. Also aus mehreren Gründen. Also da muss ich jetzt echt lange ausholen, weil diese Entscheidung am Ende, also ich finde es erstmals total geil, dass die Entwickler dir halt sagen, alles, was du bisher versucht hast, also alles, was du gemacht hast, war ja immer mit dem Ziel, Chloe zu retten. Und jetzt sagen wir dir, das war alles für den Arsch, weil du damit im Grunde immer eine andere Katastrophe heraufbeschwört hast. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist es eben, die den Weg des Schicksals nicht zu verändern. Und auch dieser Gedanke, der da mitschwingt, dieser philosophische Gedanke ja auch, dieses, es gibt eben keine beste aller Welten. Weil egal, was du machst, es wird immer irgendwo negativen Nebeneffekt haben. Selbst wenn du das nicht willst, selbst wenn du alle möglichen Auswirkungen durchberechnet hast im Kopf, irgendwas wird immer schief gehen. Und das ist quasi so dieses, dieses Paralleluniversum-Theorie, egal welche Entscheidung du triffst, irgendwo wird es halt immer anders auslaufen, aber es wird nie eine perfekte Welt geben. Und das fand ich halt total geil, dass sie dir das am Ende sagen. Und dann diese Entscheidung, dass man dir sagt, hey, du kannst Chloe retten, das ist ultra egoistisch, aber du kannst es machen, dann kriegst du halt das Ende, was dich nicht befriedigt, weil du warst halt egoistisch. Musst du halt jetzt mitleben, dein Problem.
So gesehen, okay, ja.
Genau,
ja,
stimmt. Und das andere Ende ist dieses klassische moralische Dilemma, kann man das Leben eines einzelnen Menschen opfern, um damit mehr Menschen zu retten? Das ist ja quasi der Grundtenor. Genau. Also sprich, rettest du Arcadia Bay und diese ganzen Menschen dort und opferst dafür Chloe. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann kriegst du eben das Ende, was möglicherweise eben nicht egoistisch ist und was dich auch sehr leiden lässt. Aber aus der Sicht natürlich das am ehesten, was einem Happy End noch irgendwie gerecht werden würde, dann als Ende bekommst.
Für die Mehrheit, genau.
Genau, für die Mehrheit. Aber natürlich musst du dafür dann halt, und es ist aber auch kein Happy End, weil ja Chloe dabei stirbt und weil das ja auch nicht dann die beste aller Welten ist. Aber im Grunde fand ich diese auch wenn man jetzt sagen kann, es ist eine einfache Entscheidung am Ende, aber trotzdem, was da alles dranhängt und was die Entwickler dir damit auch ausdrücken wollen, fand ich super gut, muss ich sagen.
Lisa?
Ich habe mich halt dafür entschieden, Arcadia Bay zerstören, also Chloe zu retten. Aber bei mir war halt im Hinterkopf auch so, weil ich hatte halt diese Grundidee, dass man Chloe am Ende opfert, um halt, damit alles überhaupt nicht passiert. Diese Idee hatte ich halt schon Ende der vierten Staffel, dass es darauf hinauslaufen will. Deswegen war das für mich so ein bisschen Trotzreaktion, das andere zu nehmen. Und ich wollte halt sehen, was passiert, wenn man egoistisch reagiert. Ich war halt mit dem Ende nicht so ganz zufrieden, weil es kam mir halt alles zu schnell und zu wischiwaschi. Also es war halt irgendwie, auf einmal war das Ende da und es waren halt noch irgendwie so Fragen offen und es war noch so viel, was eigentlich geklärt werden musste und aber nicht getan wurde. Deswegen war ich jetzt nicht so ganz zufrieden mit dem Ende.
Ich fand die Episode super geil, so geil nochmal zu sagen. Der Albtraum war super, die ganze Springerei mit diesem Pseudo-Happy End. Dann wieder diese Anspannung in dem Darkroom, die Auflösung mit Jefferson, war alles super, war alles gut geschrieben. Und auch Daniel, da bin ich ganz bei dir, diese emotionale Geschichte, dass man sagt, natürlich will ich mich für Chloe entscheiden, aber kann ich das moralisch rechtfertigen? Ja? Diese Hürde hatte ich schon auch. Fand ich auch gut gemacht. Aber Lisa, da bin ich ganz bei dir. Wenn man sich dann für Chloe entscheidet, dann bleibt einfach noch wahnsinnig viel offen. Weil diese Sequenz, man sagt, okay, Chloe, ich entscheide mich für dich, scheiß auf Arcadia Bay, ist doch eh niemand, den wir mögen. Chloe will ja eh immer weg und Max will auch weg, von daher ist es für die beiden jetzt ja auch nicht so mega dramatisch, wenn der Arcadia Bay untergeht. Aber was passiert denn jetzt dann mit diesem ganzen Wirbelsturm? Also wenn diese Zeitachse wirklich quasi sich so manifestiert durch die Fehlentscheidung, dass Chloe länger lebt, als sie eigentlich leben darf, dann fehlt mir da bei der Variante noch so ein bisschen die Auflösung, was daraus geworden ist. Also warum ist es jetzt dann besänftigt, diese Zeitachse? Oder was verändert sich jetzt? Warum ist jetzt in dieser Zeitachse, warum hüpft Max nicht mehr unwillkürlich durch die Landschaft? Warum hat ihre Nase jetzt aufhören zu bluten? Hat sie die Fähigkeit noch? Das war mir alles zu offen.
Die Fragen bleiben ja offen. Aber ich finde, im Grunde also die einfachste Ausdrucksform des Butterfly-Effekts bedeutet ja eben genau das so hier, wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings in Asien kann in Nordamerika einen Hurricane auslösen. Genau. Und das ist ja genau das, was passiert. Und im Grunde ist da jetzt auch nicht die Zeitachse irgendwie zu besänftigen oder so, wie du das ausgedrückt hast, sondern im Grunde geht es eigentlich nur darum, dass man halt sagt, gut, dadurch wurde halt irgendwas ausgelöst, was dann diesen Wirbelsturm auslöst und da passiert dann auch nicht viel. Der verwüstet halt dieses Arcadia Bay. Also ich habe mir die zweite Schlusssequenz dann nur auf YouTube angeschaut. Da sieht man ja wirklich, okay, da ist alles verwüstet und man sieht da auch jetzt keine Überlebenden, aber es ist auch nur so ein ganz kurzer Kameraschwenk.
Eben, und die man erfährt ja auch nicht mal, wer überlebt oder was nicht. Was ist mit Warren und so? Das erfährt man alles nicht.
Ja. Ja, in dem Wiki zu The Life is Strange steht möglichen Toten alle von Arcadia Bay. Ja. Das war so ein bisschen so, oh, ups. Sind wohl alle tot.
Also, ja, und
auch
dann
alle Hundebabys.
Fahren die halt weg, die zwei mit dem Jeep von ihr. Und ja, gut, klar, da bleiben dann halt natürlich Fragen offen, so nach dem Motto, okay, wie geht's jetzt da weiter? Hat Max jetzt ihre Fähigkeiten noch oder nicht?
Ja. Da kommt der nächste Wirbelsturm, wenn sie in der nächsten Stadt sind, weil Chloe ist ja immer noch am Leben, obwohl sie nicht leben sollte.
Aber das ist halt eben die Überlegung jetzt, wenn man den Wirbelsturm wirklich nur als Ereignis ansieht, der halt passiert und nicht irgendwie eine, keine KI dahinter, wie soll ich das sagen?
Es
ist keine Gottheit dahinter, genau, die sauer ist, dass Chloe lebt.
Ich glaube, das ist nämlich die falsche Prämisse, von der er ausgeht. Es ist jetzt nicht so, dass da ein Gott sitzt und sagt, ich wollte aber Chloe töten und solange sie nicht stirbt, werde ich diesen Wirbelsturm auf die Stadt losschicken, sondern es ist halt einfach ein Zufallsding. Und das wurde eben damals so ausgelöst, dass da irgendwie dieser Schmetterling, sie hat ja sogar in dieser einen Szene, macht sie ein Foto von einem Schmetterling in diesem Bad. Ich sage immer Bad, also in dieser Schultoilette. Ja. Und das ist dieser Schmetterlingsauslöseeffekt, dieser Butterfly-Effekt, der dann am Ende den Wirbelsturm auslöst. Und weil sie sich dann eben nicht dafür entscheidet, in meiner Entscheidung, sondern zurückgeht und dann halt einfach Chloe töten lässt, geht die Zeitlinie eben dieser Zeitlinie entlang und dadurch kommt auch der Wirbelsturm nicht. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, Chloes Schicksal hängt an diesem Wirbelsturm, sondern es ist halt einfach da nur so ein blöder Entscheidungsmoment gewesen.
Es ist für mich, wirkt es ein bisschen mystischer, weil es ja von ersten Episode an so ein bisschen mystisch auch gemacht wurde mit, es wurden zwei Monde gesichtet, die Vögel sterben unkontrolliert und so weiter. Also da war immer schon auch so ein bisschen so eine Mystik dahinter, sodass dieser Wirbelsturm, finde ich, auch im ganzen Spiel so eine Charakteristik hat von Zorn. Weißt du? Also das ist ja auch nicht ganz unbewusst gewählt. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Naturkatastrophe, weil sonst wäre es vielleicht beim anderen Zeitline mal eine Zeitline.
Du hörst also doch Rush Limbaugh in den USA mit, das ist alles Gottes Zorn und so.
Naja, aber so diesen Eindruck vermitteln sie ja auch, dass da zwei Monde zu sehen sind. Und das ist mir am Ende dann zu wenig aufgelöst an der Stelle.
Das war halt für mich auch, also für mich war dieser Wirbelsturm immer ein mystisches Element, weil der halt so auch so eingeführt wurde. Ich meine, mit diesen ganzen Vor- mit dem Reh und so, mit den Visionen, die man davor hat und mit den ganzen, diesen Zeichen, die aufnehmen. Ich meine, wie erklärt man denn, dass auf einmal zwei Monde da sind? Das muss doch irgendwas Mystisches sein. Und das wurde mir halt irgendwie, das wurde so aufgebaut und dann
plopp.
Fallen gelassen, aber so ganz lieblos und so, hier, da sind zwei Monde, oh, jetzt sind sie weg, interessiert ja auch keinen. Und die haben halt dieses Mystische sehr gut aufgebaut über die Episoden, aber dann meiner Meinung nach nicht gut zu Ende gebracht. So ein bisschen dieses Lost-Phänomen.
Und was ich so ein bisschen schade finde, würde ich jetzt fast schon sagen, also so als Romantik-Fan, diese romantische Variante, dass Chloe diese Fähigkeiten bekommt, um Chloe, dass Max diese Fähigkeiten bekommt, um Chloe zu retten. Das fühlt sich ja so an in dem Spiel. So, ja, sie wusste das vorher nicht und in dem Moment, wo diese Stresssituation auftaucht, kriegt sie auf einmal diese Fähigkeit. Und Daniel, da hast du mich gerade zum Nachdenken gebracht. Das finde ich eigentlich dann auch ganz gut gemacht, so dass man ja die ganze Zeit das Gefühl hat, es ist eigentlich ja meine Aufgabe, Chloe zu retten. Und jetzt am Ende präsentieren einem die Entwickler und sagen, nee, alles, was du machst, wird nur schlimmer dadurch. Also das finde ich eigentlich ganz schon wieder einen interessanten Ansatz, weil man dadurch ja auch das ganze Spiel hinterfragt, so. Es ist eigentlich nicht zu retten, so. Es ist irgendwie, du machst es nur schlimmer, lass es bleiben. Stimmt schon, finde ich irgendwie interessant, aber es annulliert natürlich trotzdem im Prinzip alles, was wir bis jetzt gemacht haben, wenn man die erste Option nimmt, gell? Und da hatte ich nämlich dann dieses Gefühl, was du vorhin in dem Klassenzimmer beschrieben hast. Wenn ich diese Option 1 nehme, ist das ganze Spiel quasi alles, was ich gemacht habe, alle Entscheidungen spielen keine Rolle mehr. Und dieses Gefühl hatte ich bei der Entscheidung.
Doch, das ist doch ein Twist und eine Parabel, wie sie Davy Reedon nicht besser hätte schreiben können. Du spielst 5 Episoden und am Ende sagen die Entwickler, es war alles für den Arsch. Wenn du ein Ende haben möchtest, dann musst du alles quasi von dir lassen, zu dem Anfang zurückgehen und es passieren lassen. Also das ist doch genial.
Ist auch ein bisschen Butterfly-Effekt.
Ist ja sprichwörtlich. Der taucht ja dann auch. Habt ihr die Sequenz angeschaut, die erste? Mit dem Friedhof und so?
Das da war ja mein ja. Ende. Ich habe mich ja dafür entschieden.
Ach so, okay, ja, ich nicht. Ich habe beides, angeguckt. Der Butterfly landet ja sogar noch am Ende auf dem Sarg von Chloe, was dann ja auch wirklich so, da lief der Butterschmalz aus den aus dem Fernseher an der Seite raus. Da.
Oh je.
Ja. Fand ich too much.
Ich finde es aber ganz interessant, wenn du am Ende mal die Zahlen vergleichst, dann ist es fast 50-50, ne? Also ich war da schon relativ. Ich war da schon relativ sicher. Also mir war schon klar, dass eigentlich Chloe nicht zu retten ist. Also dass das so dieses, okay, du kannst jetzt die egoistische Nummer wählen und Chloe retten, aber das ist halt dann auch der Tod für alle anderen Bürger hier. Und es wird auch diese, Zeitlinien-Chaos da irgendwie weiterführen. Und dann habe ich das Ende gesehen und dann, krass, doch 50, also sagen wir mal 55%, glaube ich sogar, opfern Chloe. Also ganz leichter Teil mehr, der dann auch das Arcadia Bay Safe Ende gewählt hat. Aber ich war da echt überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass das viel deutlicher darauf hinausläuft, dass man da irgendwie Arcadia Bay rettet.
Ich weiß nicht, wie die das getrackt haben, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach beide Enden anguckt, weil man kann ja direkt wieder an die Stelle von dem Lichthaus hüpfen und das habe ich einfach gemacht und kann da nochmal laden und dann die andere Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, ob das beides getrackt wird. Vielleicht ist es deswegen.
Okay. Wie hüpft man da nochmal zurück? Einfach wieder zurückspulen oder was?
Du kannst einfach im Hauptmenü sagen Play Episode und dann kannst du es sind so Polaroids und dann kannst du einzelne Sequenzen an der Stelle weiterspielen. Du kannst einfach wieder zum Lichthaus hüpfen und die Sequenz angucken.
Ja, okay. Dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass das dann halt nochmal getrackt wird und dann, weil die meisten Leute halt beide Sequenzen dann anschauen, weil sie wissen wollen, was dann passiert, dass er dann halt auf 50-50 rauskommt.
Das ist meine Theorie.
Kann natürlich sein, ja.
Ja, weil ich hätte auch gedacht, dass es eindeutiger ist, dass viele Leute Chloe opfern, weil es ja eigentlich das in Anführungsstrichen bessere Ende ist. Oder humanere Ende, sag ich mal. Aber, ja, ich war auch ein bisschen überrascht, aber so mit dem Tracking macht's ja Sinn.
Also man darf nicht zu sehr drüber nachdenken, das gebe ich auch zu. Also man darf nicht versuchen zu verstehen, wie dieses Zeitsprung-Ding eigentlich funktioniert und wann es mal für welche Konsequenzen sorgt und wann sie mal wo rauskommt. Und das ist halt so Inception-mäßig. So. Du darfst nicht zu sehr drüber nachdenken, weil sonst
bricht es alles. Ja,
ich fand es auch sehr schön in dem letzten Dialog zwischen Chloe und Max, wo sie dann irgendwie ständig betont haben, wir werden nie erfahren, warum ich diese Fähigkeiten habe und wir werden uns das nie erklären können. Aber das und das. Wir werden uns das nie erklären können. Sie haben da wirklich so 30 Mal oder gefühlt 30 Mal immer wieder zurückgekommen auf den Punkt, so dass wir können das uns übrigens nicht erklären, wie ich diese Fähigkeit bekommen habe. So schön um eine Erklärung rumgeschlawinert.
Ja. Hatte ich mir ein bisschen mehr gewünscht auf jeden Fall. Also ich fand es bis auf die letzten 2 Minuten fand ich es super und dann war ich ein bisschen, also ein Ticken mehr, zumindest die Endsequenz, also diese ganze Friedhofsszene, die dauert gefühlt 4-mal so lang wie das Ende, wenn man Chloe rettet. Das fand ich irgendwie auch ungleich. Also da hätten sie ja zumindest noch zeigen können, wie die beiden in San Francisco sind und dann vielleicht nochmal, wie der Sturm San Francisco annähert oder was. Oder irgendwas, keine Ahnung. Bisschen mehr fürs zweite Ende hätte ich mir gewünscht. Naja.
Aber das ist halt so, wenn man egoistisch ist, Manu.
Ja, so ist es halt.
Ja, kriegt man halt auch nicht.
Spricht einen aus Erfahrung.
Ja. Nee, aber insgesamt muss ich trotzdem sagen, und ich glaube, da werdet ihr mir auch zustimmen, selbst wenn man da vielleicht mit dem Ende irgendwie ein bisschen hadert und vielleicht die ein oder andere Punkte sieht, die nicht so funktionieren oder wo man dann vielleicht mal über die einzelnen Plot-Details nachdenkt und sich dann denkt, wie kann das denn zusammenkommen? Trotzdem in der Summe ein sehr lohnenswertes Spiel, finde ich.
Ja, eins der besten der letzten Jahre, auf jeden Fall.
Ja.
Allein schon so Szenen, wie sie auf dem, muss man noch kurz erwähnen, wie sie auf dem Kaminsim in der Schneekugel sitzt. Wie geil war das denn? Das war super geil, wie sie dann nochmal diese Reue quasi sieht, dass sie das einfach nicht verhindern konnte mit dem Vater von Chloe. Großartig, wie sie in den Schneekugeln sitzt. Oh.
Habt ihr dann mitgekriegt, dass ihr noch SMS bekommt von ganz vielen Leuten?
In dem Albtraum.
Wie unter anderem von dem Vater. Und ja, genau. Hund. Und von dem Hund. Das war so, huch.
Das war super geil. Und auch cool, diese Liebesaffären-Szenen, als sie im Albtraum ist, sie ja auch nochmal im Darkroom.
Mhm.
Und dann kommen die ganzen Leute, mit denen sie irgendwie zu tun hatte, und knutschen vor ihren Augen. Also eben dieses Dreiergespann mit Warren und Chloe, die fangen dann an, wenn man nämlich beide geküsst hat, das habe ich nämlich auch geguckt, dann küssen die sich vor deinen Augen nochmal. Also bei mir hat Warren und Chloe geknutscht, weil sie gesagt haben, hey, die hat uns ja voll ausgenutzt und so, weil sie halt beide dann geküsst worden sind. Voll gut. Und Rachel macht dann, Victoria und Chloe machen noch miteinander rum. Also so im wahrsten Sinne des Wortes Max Albtraum irgendwie. Großartig.
Ja, Lisa, jetzt sag doch auch nochmal was. Du kannst doch nicht alles schlecht finden.
Nein. Ich fand das Spiel, ich fand die Episode sehr anders. Mhm. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ein paar mehr Erklärungen für diese ganzen mystischen Geschichten da waren, weil ich fand halt das immer einen ziemlich spannenden Aspekt von dem Spiel, dass es halt diese Twin Peaks Geschichte quasi aufgebaut hat und da passieren komische Dinge und warum ist es? Und das hat mich, dass man dafür keine Erklärung bekommen hat, hat mich so ein bisschen traurig zurückgelassen. Aber das Spiel an sich, also ich fand halt das Spiel sehr gut und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Und das Ende hat mich halt nur ein bisschen traurig gemacht und ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Aber die Reise dahin fand ich super.
Meint ihr, es geht weiter? Nee, oder? Nee. Also nicht mit den beiden, oder?
Das geht ja eigentlich fast nicht. Also eine Season 2 kannst du ja eigentlich nicht bringen. Geht
eigentlich nicht, ne?
Das Einzige, was ich mir halt wirklich vorstellen könnte, ist halt so, True Detective-mäßig, dass man halt sagt, gut, man nimmt das so von der Idee her und macht es aber halt mit anderen Charakteren einfach in der Season 2 und anderer Schauplatz und alles neu. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
Also ich bin mir sicher, dass Don't Not jetzt ihr Format gefunden haben, nachdem sie Remember Me ja irgendwie so versemmelt haben, tolle Charaktere hatten, aber ein blödes Spielprinzip, haben sie es jetzt ja quasi geschafft und auch von den Kritikern gefeiert, von den Fans irgendwie gemocht. Also ich wette mit dir, dass wir jetzt so ein zweites Telltale-Studio da mit Don't Not haben, die halt einfach Adventure in dem Stile machen. Aber halt das nächste.
Und ohne Franchises.
Genau. Aber vielleicht machen sie dann ja auch irgendwann. Aber das nächste Spiel wird nicht mit Zeitreise sein, gehe ich mal davon aus. Und es wird nicht in Acadia Bay und in diesem Universum spielen. Aber vielleicht trotzdem so dieses, was sie halt anders machen, so mit diesem, vielleicht so dieses Pastell-Lookige wird vielleicht wieder dabei sein und auch so dieses Episodenhafte, davon gehe ich schwer aus. Aber ich glaube, das Kapitel Acadia Bay, Max und Chloe, das ist fertig. Da wird's
nicht. Das glaube ich auch. Aber Life is Strange ist halt auch so ein Oberbegriff, da kannst du ja alles drunter erzählen, ne? Also
deswegen. Vielleicht nehmen sie sich ja auch einfach ein anderes, also das war ja jetzt so eine Mischung aus Fantasy, Coming-of-Age-Spiel, Film. Döns. Vielleicht nehmen sie sich jetzt einfach mal ein anderes Genre und verbinden zwei dann zu was Neuem. Das war ja auch mal was Schönes.
Die sollen sowas irgendwie. Wie Fargo machen.
Ja.
Wie Fargo, so die Serie als Spiel. Weißt du, so skurrile Charaktere, ein tolles, verträumtes Setting, wo irgendwas Komisches passiert. Also Fargo als Spiel könnte ich mir zum Beispiel super vorstellen. Oder Twin Peaks oder so in die Ecke.
Aber dann auch zu mit dem Detective. Zeit.
Nee, einfach so. Also muss ja keine Zeitreise sein, oder?
Okay.
So wie Telltale es halt auch machen.
Ja, warum nicht? Gut.
Toll.
Haben wir es, oder?
Ja. Der Vorhang fällt und alle Fragen offen. Der Orkan fällt und alle Fragen offen. Ach ja. Tschüss, Chloe. War schön mit dir.
Ja, bis zum nächsten Mal. Oder?
Tschüss, Max. Diese Stimmung jetzt, also es hat mich schon so ein bisschen betröppelt zurückgelassen. So, ja. Also da war schon eine schöne Erfahrung, mit den beiden da rumzutun. In der Zeitreise. In der Zeitgeschichte.
Auf jeden Fall.
Tschüss, Daniel. Tschüss.
Weint ihr jetzt oder was ist da los?
Ja.
Was soll man jetzt noch sagen?
Also gut. Alles klar, dann bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.